Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, und heute haben wir ein großes Thema mitgebracht. Wir hatten schon mal eine Folge über Sternentstehung. Das heißt, wir haben schon mal ganz viel über verschiedene Arten von Sternen geredet und wie diese enden können, je nach verschiedener Masse und so weiter und wie die Leuchtkräfte sind. Aber wir hatten ja offen gelassen, dass es in Wirklichkeit natürlich auch noch ganz, ganz viele andere, ja, außerplanetare Objekte gibt da draußen im Weltall. Und über die wollen wir heute mal reden. Also so ein bisschen alles, was da draußen kreucht und fleucht, wie man so schön sagt. Vorweg, eine ganz kurze Frage hat uns erreicht über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com. Hierbei Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Da könnt ihr uns auch drüber fragen. Und zwar hat uns Julian gefragt, ich lese das vielleicht einmal ganz kurz vor. Es geht auf jeden Fall über den Urknall und er schreibt, ja, das Universum war ja beim Urknall am Anfang nach dem Urknall viel dichter zusammen. Die Sachen sind also quasi alle im Urknall entstanden. Könnte man anhand dessen jetzt nicht auch berechnen, an welcher Stelle sich unsere Galaxie im Universum befindet? Oder war die Ausdehnung ja nicht immer geradlinig, sodass man sich das vielleicht nicht mehr so gut herleiten kann?
Also die einfache Antwort, die man geben kann, ist ja, dass die Galaxie sich im Zentrum des Universums befindet, jedenfalls aus unserer Sicht, weil wenn wir in alle Richtungen gucken, sehen wir immer gleich weit, deswegen könnte man darauf schließen, dass sich die im Zentrum des Universums befindet, jedenfalls für uns.
Des uns sichtbaren Universums, ja, das sind halt die beiden Begriffe, die man unterscheiden muss, das ganze Universum, wovon wir halt nicht alles sehen können, weil ja die Lichtgeschwindigkeit unsere Blickentfernung quasi beschränkt, oder das für uns sichtbare Universum.
Aber die allgemeine Relativitätstheorie sagt uns, dass es egal ist, an welcher Position wir sind, und das Universum immer irgendwie gleich aussehen wird. Das heißt, es gibt kein bevorzugtes Zentrum oder keinen bevorzugten Ort, und es gibt auch kein globales Koordinatensystem, das einem sagen würde, an welcher Position man sich befindet. Das heißt, man kann nicht sagen, wir sind jetzt relativ zum Universum an der Stelle. Man kann natürlich sagen, wir sind relativ zu anderen Galaxien an der Stelle oder relativ zu irgendwelchen anderen Strukturen, aber es gibt keinen ausgezeichneten Ort im Universum, zu dem man sich irgendwie positionieren könnte. Und das Gleiche gilt auch für den Urknall. Der Urknall ist nicht an einem Ort gewesen, sondern das ganze Universum hat überall diesen Urknall erfahren und angefangen, sich überall auszudehnen in alle Richtungen.
Deswegen ist auch diese kosmische Hintergrundstrahlung, die ja beim Urknall entstanden ist, die ist überall homogen verteilt. Sieht überall ungefähr gleich aus. Das ist auch ein Indiz dafür quasi.
Denn wenn es einen Punkt gegeben hätte, wo der Urknall stattgefunden hätte und dann sich alles ausgedehnt hätte, dann hätte man auch nur einen Zeitpunkt gehabt, wo einmal die kosmische Hintergrundstrahlung an einem vorbeigekommen wäre, und dann wäre es das gewesen. Aber wir sehen die ja ständig, und wir sehen ständig neue kosmische Hintergrundstrahlung, und das ist eben, weil in jeder Entfernung der Urknall stattgefunden hat und von da dann, kosmische Hintergrundstrahlung ist ja so ein paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall entstanden, aber es ist ja auf den Zeitskalen quasi der gleiche Zeitpunkt. Genau. Und deswegen sieht man dann aus allen Richtungen aus dem Abstand jetzt die Hintergrundstrahlung zu uns kommen und dann ein Jahr später aus einem Lichtjahr mehr und so weiter und so weiter. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen, der Urknall hat überall gleichzeitig stattgefunden. Das war nicht ein Punkt, sondern alles war klein und es ist eine schwierige Vorstellung,
ja, das heißt, aber die Frage, wo ist unsere Galaxie im Universum, ist halt so eine. Die Frage ist falsch quasi, weil es gibt kein ausgezeichnetes Koordinatensystem im Universum und wir sind halt da, wo wir sind. Wir können sagen, wo wir sind im Verhältnis zu den Nachbarplaneten, zu den Nachbargalaxien, zu den Nachbarsternhaufen und so weiter. Aber im Verhältnis zum Universum können wir nichts sagen, außer zum unsichtbaren Universum, und da sind wir genau in der Mitte.
Und die einfachste Antwort am Ende, würde ich sagen, ist hier.
Oh, sehr philosophisch. Mhm. Ja, gehen wir vielleicht direkt mal in die ganzen Objekte, die ganzen Himmelsobjekte, über die wir reden wollen. Mit was wollen wir denn da anfangen?
Es sind so zwei Klassen an Objekten, drei Klassen sogar, die man besprechen kann. Einmal hat man so etwas strukturlose Objekte wie Nebel. Da gibt es verschiedene Arten, die man ein bisschen beleuchten kann. Dann gibt es natürlich die Objekte, die so ein bisschen aussehen wie ein Stern, aber doch wesentlich andere Eigenschaften haben, wie zum Beispiel so Pulsare und solche Geschichten, da können wir gleich drüber reden. Und dann gibt es halt noch diese Objekte, die ein bisschen komplexer sind oder auch einfach nur Effekte sind von anderen Objekten, zum Beispiel Novae, sind ja keine eigenen Objekte, sondern es sind zum Beispiel Sterne, die sterben oder Sterne, die irgendwie sehr, sehr starke Emissionen haben. Also es sind dann einfach Objekte, die zu einer bestimmten Zeit bestimmte Eigenschaften aufweisen.
Mhm.
Ja, womit fangen wir an?
Ja, wir waren ja gerade schon schön beim Urknall. Vielleicht fangen wir also ganz vorne an. Nach dem Urknall, das Erste, was entstanden ist, ist ja Wasserstoff. Das heißt, den gibt es auch heute noch viel im Universum. Ne?
Genau, und dieser Wasserstoff hat sich ja erstmal so irgendwie verteilt in ganz großen, wie soll man das nennen, Wolken.
Ja.
Und dann kommt natürlich die Gravitation ins Spiel und wird jetzt aus diesem großen Gebilden eher so kleinere Klümpchen machen, also so kleinere Wolken. Und da gibt es verschiedene Arten, je nachdem, wie der Wasserstoff jetzt vorliegt. Wenn man ganz einfach ein bisschen nach einem abgekühlten Universum molekularen Wasserstoff hat, dann hat man sogenannte Molekülwolken. Das heißt, wir haben da H2, wobei jetzt H2 das Wasserstoffmolekül ist, also H2-Moleküle, die eine große Wolke bilden und da ein bisschen kollidieren und sich gravitativ anziehen. Und da hat man so ein relativ dünnes immer noch Gebilde. Also es ist nicht ein sehr kompaktes Objekt, sondern sehr, sehr dünn. Aber das hat jetzt sehr viel molekularen Wasserstoff in sich. Und wenn sich das stark genug anzieht und dann doch in so kleinen Gebieten sehr stark kompaktifiziert, dann können Sterne daraus entstehen. Das heißt, irgendwann wird es dann so dicht und die Gravitation so stark, dass Kernfusion stattfinden kann und dann beginnt so ein Stern zu wachsen und zu leuchten.
Dafür, dass die Gravitation wirklich so stark wird, braucht man halt sehr, sehr hohe Massen. Das ist immer der Punkt. Normalerweise sagt man ja, die Gravitation ist die schwächste Kraft, schwächer als der Elektromagnetismus und auch viel, viel schwächer als natürlich die starke Kernkraft, die verhindern würde, dass die sich eben anziehen und auch fusionieren und solche Sachen. Das heißt, dass man wirklich diese Sternbildungsprozesse und sowas, dass die dominieren, dafür braucht man schon sehr, sehr viel H2 oder H, also Wasserstoff, das sich da anzieht, damit man diese Effekte hat. Aber irgendwann oder an bestimmten Raumregionen gibt es das halt und dann wird das passieren oder ist passiert.
Genau, am Anfang hat man so lokale Dichteschwankungen und die verstärken sich dann halt durch die Gravitation, weil da jetzt auch nicht so viel ist, was dem entgegenwirken würde. Also es gibt ja jetzt keine starken Kräfte, die das auseinandertreiben und deswegen mit der Zeit kann das dann halt so kompakt werden, dass dann Sterne entstehen. Und wenn man jetzt so eine Molekülwolke hat, in der Sterne anfangen zu entstehen und dann natürlich sehr viel Energie produzieren und zum Beispiel als ultraviolettes Licht abstrahlen, wird es natürlich vorkommen, dass diese Moleküle nicht mehr stabil sind, sondern von den Photonen auseinandergeschlagen werden und dann kriegt man atomaren Wasserstoff und wenn die Energien jetzt hoch genug sind, wird dieser atomare Wasserstoff auch noch ionisiert. Und dann bekommt man Wolken, die nennt man dann H2-Gebiete, H2 jetzt aber mit einer römischen 2. Und da bedeutet es, dass der Wasserstoff ionisiert ist. Das heißt, im Prinzip hat man Protonen und Elektronen, die da wild durcheinander fliegen in diesen Gebieten. Das andere, was wir vorher hatten, diese Molekülwolken oder wo man einfach nur nicht ionisierten atomaren Wasserstoff hat, das sind dann sogenannte H1-Gebiete, auch wieder römisch 1.
Obwohl der H2 vorliegt, ne? Ganz schön.
Obwohl der H2. Das ist sehr verwirrend.
Muss man genau drüber. Genau.
Also, wenn man es liest, ist es klar, wenn man es sagt, nicht.
Das heißt, es gibt sowohl so diese Molekülwolken, das heißt, Wasserstoff liegt vor als Paar immer, mehr oder weniger. Und man kann das, wenn das dann ganz ein bisschen energetisch höher wird, hat man immer diese angeregten Zustände. Du hast Wasserstoff ionisiert, das heißt, im Prinzip natürlich bleibt nur ein Proton zurück, wenn du das Elektron wegnimmst. Wasserstoff ist ja eigentlich nur Zusammenschluss von einem Proton und einem Elektron. Aber die Elektronen sind schon auch noch da in der Umgebung. Das heißt, es gibt diese ständigen Prozesse von Rekombination, dass so ein Elektron und ein Proton wieder zusammenfinden und dann können die zum Beispiel auch Energie ausstrahlen dementsprechend, die sie bei diesem Prozess gewinnen. Und dann werden sie wieder ionisiert, das heißt, sie werden wieder getrennt. Und diese ganzen Prozesse finden da dann statt in solchen Wolken.
Und wie man da schon sieht, wenn ich jetzt diese Rekombination habe und Energie ausstrahle, dann ist das natürlich eine Art aktive Wolke. Also die leuchtet von sich aus. Das nennt man dann auch Emissionsnebel. Das kann man jetzt vergleichen mit einer Wolke, wo das nicht passiert, aber wo trotzdem ein Stern oder irgendwas in der Nähe ist, der diese Wolke anstrahlt und die deswegen ein bisschen leuchtet. Das ist ein sogenannter Reflexionsnebel. Das heißt, das sind die Wolken, die man ganz gut sieht, weil die eben Licht aussenden, entweder aktiv oder als Reflexion. Daneben gibt es aber auch die sogenannten Dunkelwolken, wo beides nicht passiert, die sind einfach dunkel und die kann man eben nur sehen, wenn da jetzt irgendeine Leuchtquelle dahinter ist, wo man dann diesen Kontrast sieht. Das heißt, man sieht irgendwie eine leuchtende Molekülwolke und in der Mitte ist dann so ein dunkler Fleck, wo man dann sehen kann, da ist eine Wolke davor, die es eben verdeckt, die aber nicht selbst leuchtet.
Ja, also die reflektiert nicht mal Licht, sondern die, man sieht es nur dadurch, wenn es wirklich durchscheint, mehr oder weniger. Das ist.
Und es gibt am Nachthimmel auf der Nordhalbkugel ein H2-Gebiet, also ein so ein Sternentstehungsgebiet, was auch selber leuchtet, was ionisierten Wasserstoff hat, was man sogar mit bloßem Auge sehen kann. Natürlich nicht sehr hoch aufgelöst, aber man, ja, man sieht, dass es da ist, und mit Teleskopen kann man da schöne Bilder machen. Das ist der sogenannte Orionnebel. Orion ist ja dieses Sternbild, was diese drei Gürtelsterne nebeneinander hat und dann noch vier sehr helle Sterne außenrum. Und also diese Sage ist halt, das ist so eine mythische Figur, der ein Schwert an seinem Gürtel hat. Und an diesem Schwert, was aus so ein paar Sternen besteht, in diesem Sternbild, sieht man dann irgendwo so eine diffuse Wolke, und das ist der Orionnebel. Und ja, das lohnt sich, das sich mal anzugucken. Orion hat auch einen sehr hellen, rötlich schimmernden Stern.
Oh ja.
Perfekte Überleitung. Betelgeuse.
Betelgeuse war ja gerade ein bisschen stärker in den Nachrichten. Ne? Da ist was passiert. Aber können wir vielleicht mal kurz drüber reden, auch wenn das ja eigentlich hier über Sterne geht, und wir haben schon mal über Sterne geredet. Aber um die Überleitung noch perfekter zu machen, wir haben sogar eine Frage dazu bekommen, dass wir vielleicht mal drüber reden sollen. Und zwar, ich muss gerade finden, genau, über unseren Patreon-Kanal hat uns von Julian erreicht: Hey, könnt ihr vielleicht mal was zu Betelgeuse sagen? Wie wahrscheinlich ist da eine Supernova, oder ist sein Helligkeitsverlust noch im normalen Bereich, beziehungsweise lässt sich anders begründen? Ja, also dementsprechend, ihr könnt uns nicht nur über E-Mail-Fragen stellen, sondern auch über unseren Patreon-Kanal. Vielen Dank, Julian, auch für die Unterstützung über Patreon. Da freuen wir uns extrem drüber. Zusätzlich könnt ihr uns natürlich auch noch über unsere anderen Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram Fragen stellen. Zur Beantwortung, wo wir jetzt gerade bei Betelgeuse und beim Orionnebel sind: Was hat man überhaupt gemessen, für die Leute, die es jetzt nicht so ganz mitbekommen haben oder nicht ganz verstanden haben, was da passiert? Betelgeuse war ein oder ja ist ein extrem heller Stern an unserem Nachthimmel und ja war im Prinzip so in den Top 5 der Sterne von der Helligkeit her, die man nachts so beobachten kann. Und ist auf einmal extrem abgesackt. Der ist nämlich, hat extrem an Leuchtkraft eingebüßt, ist extrem schnell dunkler geworden. Und das kennt man, wenn man sich nochmal auch vielleicht an unsere Sternentstehungsfolge erinnert, oder wenn man ansonsten jetzt hier nochmal ganz kurz, kurz vorm Ende von Sternen, von dieser Art von Sternen, nehmen halt die Leuchtkraft extrem ab, und dann werden sie irgendwann zur Supernova und explodieren und schleudern quasi alles weg.
Genau, Betelgeuse ist nämlich ein roter Überriese. Genau. Das heißt, ein sehr massiver Stern, der in dem Stadium seines Lebens ist, wo er schon sehr viele Elemente verbrannt hat und dann sich sehr, sehr stark ausdehnt und dadurch die Temperatur sehr stark abnimmt und der dann sehr rötlich wirkt.
Genau, wenn man jetzt genau in Betracht zieht, wie, was für eine Art Stern der ist, was der schon so verbrannt haben sollte an Elementen und so weiter, dann sollte es so aussehen, als würde der, also normalerweise sollte die Leuchtigkeit vor dieser Supernova schwächer werden, schwächer werden, schwächer werden, und dann sollte es nochmal so ein letztes Aufbäumen geben. Das heißt, das sollte sich noch einmal wirklich verstärken, die Helligkeit sollte nochmal stark nach oben gehen, und dann sollte irgendwann diese Supernova folgen. Das heißt, wir sind noch nicht in dieser Phase, wo es eigentlich deutlich stärker wird, und selbst dann haben wir noch etliche Jahre Zeit, sondern wir sind eigentlich noch in dieser schwächeren Phase, vermutlich. Denn der hat auch für sich genommen extrem starke Schwankungen hier und da immer mal gezeigt, und es kann sein, je nachdem ja, wie viel Glück oder Unglück man jetzt hatte, dass wir auch noch innerhalb dieser normalen Schwankungen sind. Es ist nicht hundertprozentig geklärt, aber es ist schon ein relativ starker Ausreißer auf jeden Fall. Das heißt, die aktuell beste Vermutung ist, wir sind in dieser Phase, wo es jetzt wirklich schwächer wird vor der Supernova, aber wir warten eigentlich noch mal, dass es so ein Hochschwingen gibt, dass es noch mal richtig stark hell wird und es dann erst wirklich zu dieser Supernova kommt.
Ja. Ja, wir wissen sehr sicher, dass Betelgeuse in einer Supernova enden wird.
Ja.
Und die Abschätzungen sind relativ genau, wenn man das auf kosmischen Skalen sich anschaut. Aber es ist natürlich ein bisschen ungenau, wenn man das auf unseren Lebenszeiten sich anschaut. Das heißt, man kann abschätzen, dass es entweder in den nächsten Jahren passieren kann oder in ein paar hundert Jahren oder in ein paar tausend Jahren. Und das ist so die Spanne an Abschätzungen, die man hat. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, okay, der wird jetzt morgen hochgehen.
Ja, kosmologisch ist das alles quasi morgen. Ja, deswegen sagt man, ja, der ist jetzt wirklich in dieser Endphase. Das können wir mit Sicherheit sagen. Und wir wissen auch mit Sicherheit, der wird dann jetzt auch eine Supernova werden. Aber dieses Jetzt und dieses Endphase kosmologisch betrachtet, kann man nicht auf so ein Menschenleben runterbrechen. Also kann das in 3 Jahren sein? Ja, könnte sein. So genau können wir das momentan nicht sagen. Aber kann halt auch erst in 400 Jahren sein, dementsprechend erstmal keine Sorgen machen.
Und aber es wäre halt schon schön, ne?
Es wäre sehr schön, weil, sprechen wir um Sorgen machen, man muss sich hier wirklich erstmal keine Sorgen machen. Denn das Ganze ist zwar astronomisch gesehen wieder sehr, sehr nah dran, ist in unserer Nachbarschaft. Aber was jetzt wirklich die Energieübertragung von so einer Supernova an uns was die an uns abgeben würde, es ist wieder extrem schwach. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Es ist weit genug weg, sodass diese ganzen Energien und so weiter, die gehen ja kugelförmig weg von so einer Supernova. Das heißt, für all diese Sachen gilt immer dieses Abstandsgesetz, dass es mit 1 über R Quadrat abfällt, auch diese Energien und so weiter. Und wir sind weit genug weg, dass uns das erstmal nicht irgendwie als Schockwelle treffen würde oder dass uns irgendwelche Materialien treffen würden oder sowas.
Aber wir sind nah genug dran, um das eben wunderschön beobachten zu können, wenn es passiert.
Ja.
Man würde sehr schön die Neutrinos messen, die dabei entstehen. Man würde sehr schön Gravitationswellen messen, die bei dieser Supernova entstehen. Das wäre auch das erste Mal, dass man wirklich eine Supernova mit Gravitationswellen beobachtet.
Da gibt es sogar noch eine richtig schöne Sache. Wir beide sind ja aus Hannover und wir haben ja hier unseren eigenen kleinen Gravitationswellendetektor, der heißt GEO 600. Und der konnte bisher nichts von Gravitationswellen messen, weil der ein bisschen kürzer ist als die großen LIGO-Detektoren in den USA und der Virgo-Detektor in Italien. Das heißt, wir brauchen ein bisschen entweder stärkere Objekte, die Gravitationswellen erzeugen, oder wir brauchen welche, die deutlich näher dran sind. Und Beta-Geuze ist deutlich, deutlich, deutlich näher dran. Und das wäre in der Tat die ersten Gravitationswellen, die auch in Hannover gemessen werden könnten. Das wäre sehr schön für GEO 600 auf jeden Fall.
Außerdem könnte man dann wirklich live mit ansehen, wie da ein Neutronenstern entsteht oder ein schwarzes Loch, je nachdem. Und wie dann diese Massenauswürfe sich ausbreiten. Also es wäre sehr schön zu beobachten, was da alles passiert. Und es wäre auch einfach ein schönes Objekt am Nachthimmel. Denn wenn diese Supernova stattfindet, würde es zwischen ein paar Tagen und ein paar Wochen sehr hell sein. Ich glaube, ungefähr das Fünffache von einem Vollmond. Also wirklich ein sehr heller Punkt am Himmel. Und ich glaube, es wäre schon ganz spannend, das so zu sehen.
Genau, ja. macht vielleicht die Schlafphasen von manchen Leuten kaputt, wenn es so hell ist nachts, aber
es gab da ja schon ein paar Supernovae in der Vergangenheit, zum Beispiel 1054, wo man wirklich helles Objekt am Himmel hatte. Also ich fände, es wäre mal wieder Zeit, so ein bisschen was Schönes zu sehen am Himmel.
Astronomisch ein bisschen richtig, richtig was Besonderes zu haben, richtig viel Spaß zu haben. Also wir sehen das auf jeden Fall als was sehr Positives an, wenn das jetzt noch innerhalb der nächsten Jahre passieren wird. Und nicht etwas Negatives. Ansonsten muss man sich da, glaube ich, keine Gedanken machen.
Genau, wir hatten schon gesagt, dass was übrig bleiben wird, ist möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich ein Neutronenstern. Das ist wieder so eine Kategorie an Objekten. Neutronensterne, Pulsare und Magnetare. Und ich glaube, wir versuchen mal da so ein bisschen Ordnung reinzubringen und das zu erklären, was das genau bedeutet. Neutronensterne sind ja das Endprodukt eines Sternenlebens. Wenn der Stern schwer genug war, um nicht als weißer Zwerg oder brauner Zwerg zum Beispiel zu enden, also so ab, ich glaube, 8 Sonnenmassen, ist da genug Masse vorhanden, dass wenn der Stern jetzt nicht mehr diesen Strahlungsdruck erzeugt, um seine Form zu behalten, dass alles zusammenstürzt auf einen sehr, sehr kleinen Raum und sehr viel Druck hat. Und zwar so viel Druck, dass man einen sogenannten inversen Beta-Zerfall hat. Also dass jetzt plötzlich Protonen und Elektronen zu Neutronen zusammengedrückt werden können und dann eben dieser ganze Stern als ein Bündel an Neutronen vorliegt und deswegen Neutronenstern. Das heißt, wenn man stark genug drückt, wird die ganze Materie in Neutronen umgewandelt und dann hat man so eine, ja, im Inneren sogar Superflüssigkeit, also keine Reibung mehr und einfach nur eine ganz große Menge Neutronen. Und es ist halt so dicht wie in einem Atomkern. Und das macht das halt ganz spannend, weil das halt dann eben diese Eigenschaften hat, wie das in einem Atomkern vorliegt.
Ja, das sind eigentlich so die dichtesten Objekte, die man sich überhaupt vorstellen kann, die noch nicht schwarze Löcher sind. Wir wissen ja, schwarze Löcher, da kann nichts mehr entkommen, nicht mal Licht. Das heißt, es gibt diesen Ereignishorizont, den hat man gerade so verfehlt quasi beim Neutronenstern. Die sind gerade so dicht, dass es noch keine schwarzen Löcher sind, aber ansonsten ist es quasi das Dichteste, was es überhaupt gibt. Und dementsprechend sind ja viele Sonnenmassen, du hast ja gerade gesagt, zumindest irgendwie, wir haben 8 Sonnenmassen oder sowas, aber die sind zusammengedrückt auf nur ein paar Kilometer
Durchmesser. Ja, also beim Durchmesser. Beim Neutronenstern ist es ja so, man hat dann wirklich Kernmaterie und diese Physik der Kernmaterie, die man auf solchen Objekten studieren kann. Das ist sehr interessant. Neutronensterne wiegen so zwischen 1 und 2 Sonnenmassen am Ende. Das heißt, man hat diese 8 Sonnenmassen gebraucht, um es so kompakt zu machen. Aber ein Großteil dieser Masse wird dann abgestoßen. Und am Ende bleibt halt eben dieser Neutronenstern mit 1 bis 2 Sonnenmassen übrig, die auf zwischen 10 und 20 Kilometer Größe untergebracht sind. Und wenn man sich das mal vorstellt, unsere Sonnenmasse auf 10 Kilometer kompaktifiziert, das ist schon extrem dicht. Und das Einzige, was diesen Neutronenstern davon abhält, zu einem schwarzen Loch zu werden, ist sogenannter Entartungsdruck. Also wir hatten da schon mal drüber geredet, das Pauli-Prinzip, weil Neutronen ja Fermionen sind, das heißt, sie haben Spin 1/2.
Jetzt wird es sehr theoretisch auf einmal, ganz schnell umgeschwungen hier. Ja.
Und das sagt dann einfach nur, dass die nicht in einem gleichen Zustand sein können. Ja. Das ist dieses Pauli-Prinzip. Das heißt, sie können nicht alle am gleichen Ort sein. Und deswegen stößt sich das dann auf so eine gewisse Art ab. Und deswegen kollabiert das noch nicht zu einem schwarzen Loch. Da muss man dann noch ein bisschen stärker drücken. Und dann kann das passieren.
Ja, also vielleicht noch mal einen Schritt weg, wo ihr das vielleicht kennt. Das sind ja diese, wenn wir Atome haben, haben wir so Elektronenschalen außenrum. Und die sind ja auch nicht alle in der niedrigsten Energieschale, obwohl das natürlich besser wäre. Alle Systeme wollen ja immer die niedrigste Energieschale mehr oder weniger einnehmen. Das machen die Elektronen ja auch nicht, sondern da sind nur 2 in der niedrigsten, je nach Modell, ne? Und dann geht es so ein bisschen nach oben. Und das ist dasselbe Prinzip. Die können nicht alle in der niedrigsten sein, aufgrund dieses Entartungsdruckes im Prinzip. Und das gibt nicht nur für Elektronen, sondern es geht für alle Fermionen. Und das geht eben auch für Neutronen in dem Fall. Und deswegen, ja, gibt's, das ist das Einzige, was da noch gegenwirkt. Und jetzt haben wir natürlich den Fall, dass diese ganzen Teilchen, die jetzt so verdichtet sind in diesem Neutronenstern, die waren ja vorher mehr oder weniger verteilt über den ganzen Stern, der ja deutlich größer war und nicht ganz so dicht war. Die bringen aber alle ganz viele Sachen mit, ganz viele Eigenschaften mit, die alle ja erhalten sein müssen. Ja, es sind Erhaltungsgrößen. Ja, da sind einmal Drehimpuls, das Erhaltungsgröße ist, da gibt es den magnetischen Fluss, der eine Erhaltungsgröße ist. Und das alles ist auf einmal extrem kompaktifiziert.
Genau, und das führt eben dazu, dass es diese Spezialfälle von Neutronensternen gibt, nämlich die Pulsare. Das sind einfach sehr schnell rotierende Neutronensterne. Und das kommt daher, weil, wie du gerade gesagt hast, der Drehimpuls erhalten bleibt. Und vorher war das ein relativ großer Stern. Und jetzt zieht sich das Ganze zusammen auf 10 Kilometer. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass dann die Umdrehungsgeschwindigkeit extrem hoch gehen muss. Das ist ja wie beim, man nimmt immer dieses Beispiel vom Eiskunstläufer, der eine Pirouette dreht und dann die Arme anzieht, dann wird das plötzlich wesentlich schneller. Und beim Neutronenstern führt das eben dazu, dass die schnellsten sich 700 Mal in der Sekunde um sich selbst drehen.
Schönes Bild. Also Neutronenstern ist quasi ein normaler Stern, der so die Arme anzieht und dann einfach schneller wird.
Der geht in die Pirouette und dann
wird es richtig schnell.
Ja. Und beim Magnetfeld ist es das Gleiche, der magnetische Fluss bleibt erhalten. Und jetzt hat man das aber auf einem extrem kompakten Raum. Das heißt, die Magnetfeldstärke geht wirklich nach oben. Und man hat die stärksten Magnetfelder, die man so im Universum beobachten kann.
Das nennt man dann Magnetar, daraus wird. Genau, und die sind dann normalerweise auch direkt Pulsare, weil die haben dann starke Magnetfelder und die rotieren sehr schnell. Das heißt, das ist mehr oder weniger eine Klasse dann, wenn ich Magnetar habe, dass der dann auch fast immer auch ein Pulsar ist.
Genau, Pulsare haben auch sehr starke Magnetfelder, aber Magnetare haben dann nochmal stärkere Magnetfelder. Und das Interessante ist, in diesen Magnetfeldern werden jetzt natürlich Teilchen, die in der Umgebung sind, beschleunigt. Und die strahlen dann eben schön in verschiedensten Frequenzbereichen ab. Ob das zum Beispiel jetzt Gammastrahlung ist oder UV-Strahlung, aber auch im Radiobereich. Und daher kommt jetzt der Pulsarname. Man hat jetzt dieses Magnetfeld. Und das hat ja im Prinzip so einen Nordpol und einen Südpol. Und die Teilchen werden jetzt beschleunigt. Und jetzt gibt es 2 Richtungen, in denen diese Abstrahlung stattfindet. Meistens so in etwa in Richtung der Pole. Und wenn sich das Ganze jetzt dreht, dann hat man wie so eine Taschenlampe, die über den Himmel streift. Diesen Abstrahlkegel, der dreht sich jetzt mit dem Neutronenstern. Und wenn wir gerade in der Richtung sind, wo der ab und zu mal vorbeikommt, dann wird man hier ein Aufleuchten zum Beispiel im Radiobereich haben, das sehr regelmäßig ist, weil der Neutronenstern immer sich dreht und dieser Leuchtstrahl dann einmal an uns vorbeizieht. Und ja. Das ist sehr stabil. Und das Schöne ist, das hat man schon vor vielen Jahren beobachtet und kann dann sehr genau sich anschauen, wie dieser Pulsar sich mit der Zeit verhält. Zum Beispiel hat man ja Pulsare beobachtet, um das erste Mal Gravitationswellen nachzuweisen, indirekt, weil man zwei Pulsare hatte, die sich umeinander bewegen. Und man jetzt genau anhand von diesem Signal, das regelmäßig ankommt, sagen konnte, wie diese der Abstand der beiden Pulsare sich verändert hat. Und das genau dem Ausmaß entsprach, wie viel Gravitationswellen man erwartet hat, dass sie das abstrahlen in der Zeit.
Die verlieren quasi Energie konstant, regelmäßig. Und die einzige Möglichkeit, wie sie an der Stelle Energie verlieren konnten, war über Gravitationswellen, die sie wegsenden. Das heißt, man kann diesen Energieverlust, konnte man messen und dann quasi sagen, das ist genau das, was wir erwarten würden, was sie verlieren durch Gravitationswellen. Und das war dementsprechend so ein indirekter Nachweis. Also man hat nicht Gravitationswellen detektiert, aber das war exakt die Erklärung, die man brauchte für Gravitationswellen, die sie abstrahlen an der Stelle.
Interessant ist noch, dass bei Neutronensternen durch diese extrem große Masse auf diesem extrem kleinen Raum Licht, das von dem Neutronenstern emittiert wird, sehr stark gebogen wird, also abgelenkt wird. Und wenn man jetzt vor so einem Neutronenstern stehen würde, würde man sogar Licht sehen, das auf der von einem abgewandten Seite abgesandt wird. Das heißt, man sieht nicht nur die 50% der Kugeloberfläche, wie man das normalerweise erwarten würde, sondern man sieht sogar 70%, weil eben Licht, das eigentlich in die andere Richtung weggeschickt wird, durch diese starke Gravitationslinse zu einem hingebogen wird. Das heißt, ein Neutronenstern wird schon ganz schön lustig aussehen, wobei es sehr homogen ist. Das heißt, man wird gar nicht erkennen, dass man jetzt wesentlich mehr sieht, als man eigentlich erwarten würde.
Ja, es geht wieder fast auf diese schwarzen Löcher zu, die ja den Raum so stark krümmen, dass das Licht gar nicht mehr zurück kann. Aber hier wird der Raum ja auch sehr, sehr, sehr stark gekrümmt, sodass das Licht fast nicht mehr weg kann. Aber so, dass das Licht zumindest krumme Bahnen durchläuft, extrem krumme Bahnen.
Wobei man das ja auch bei schwarzen Löchern sieht. Man hat ja häufig bei schwarzen Löchern so eine Scheibe drumherum aus Materie, die sehr stark beschleunigt wird, also die dann sehr leuchtet. Und man sieht eben, wenn man jetzt auf so ein schwarzes Loch guckt, je nach Richtung, nicht nur da vorne so ein leuchtendes Band, sondern man sieht dann auch oben drüber nochmal so einen leuchtenden Kranz im Prinzip. Wurde zum Beispiel sehr schön gezeigt im Film Interstellar.
Das himmlische schwarze Loch.
Und das ist eben die Rückseite von diesem Ring, die aber durch diesen Gravitationslinseneffekt, wo das Licht dann über das schwarze Loch gebeugt wird und wieder zu einem kommt.
Sieht man ja auch so ein bisschen schön bei diesem Foto vom schwarzen Loch, was letztens aufgenommen wurde. Das erste wirkliche klare Foto, wo man auch schön diesen Ring sieht, der durch die Gravitationslinsen nochmal nach vorne gebogen wird.
Das Interessante war ja, das war ja wirklich vorhergesagt, im Film Interstellar hatten die ja vernünftige Physiker, die da ein bisschen mitgeholfen haben, das wirklich akkurat zu simulieren, wie dieses schwarze Loch aussehen muss. Und dadurch sind ja auch einige Paper entstanden im Zusammenhang mit diesem Film. Und dann ist es ganz schön, dass man jetzt gezeigt hat, die Aufnahme sieht wirklich so aus, wenn man sich das anguckt. Ne? Kip Thorne war das ja, der auch den Nobelpreis gewonnen hat, der dann da als Berater tätig war für diesen Film.
Hat er wohl sehr akkurat dann den Leuten gesagt, was sie dann als Bilder entstehen lassen müssen.
Ja, soweit ich weiß, haben die wirklich einfach Simulationen laufen lassen, physikalische, und dann daraus Bilder generiert, die sie dann noch ein bisschen schön gemacht haben und dann verwendet. Das ist, glaube ich, aber auch so, dass das Richtigste an dem Film. Ne?
Da gibt es ein paar Sachen, die dann stark von der Realität abweichen, aber das ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, ja.
Genau. Wir hatten ja eben schon erwähnt, der Prozess, wie so ein Neutronenstern entsteht, ist eine Supernova. Aber das ist nicht die einzige Nova, die man beobachten kann. Da gibt es nämlich einige unterschiedliche. Supernova ist jetzt die starke Variante, wo eben ein sehr großer Stern am Ende seines Lebens kollabiert, dann zusammenstürzt, und wenn er dicht genug wird, gibt es quasi so einen Rebound, also es prallt so ein bisschen an diesem harten Kern ab und dann wird diese ganze Materie rausgeschleudert in einer riesigen, energiereichen Explosion. Es gibt natürlich jetzt auch die klassische Nova oder einfache Nova, wo man keinen Super davor hat.
Das ist dann, die ist nur Nova, nicht Super.
Ja, das ist dann wesentlich, nicht langweiliger, aber da geht nicht ganz so viel kaputt.
Ja.
Und zwar findet das häufig statt, wenn jetzt ein massereiches Objekt Masse akkretiert. Zum Beispiel, wenn man so zwei Sterne hat, die umeinander kreisen, und der eine Stern jetzt groß genug ist, dass die Masse von ihm auf den anderen Stern akkretieren kann, also auf den anderen Stern draufgezogen wird. Da gibt's dann diese sogenannte Roche-Grenze, das ist dann so ein bisschen der Punkt, wo quasi die Masse von dem einen Stern plötzlich mehr von dem anderen Stern angezogen wird und der andere Stern anfängt wirklich den leer zu saugen.
Ja, also die Sterne kollidieren hier nicht, sondern es gibt wirklich aufgrund der Gravitation wird die äußere Schicht des einen Sterns wird auf einmal nicht mehr vom Mittelpunkt seines eigenen Sterns angezogen, sondern stärker von dem anderen benachbarten Stern angezogen und wird dementsprechend da langsam hinwandern.
Es gibt ja diesen Punkt zwischen zwei sich umkreisenden Objekten, wo gerade die Gravitationskräfte von beiden Objekten sich aufheben. Und wenn man jetzt über diesen Punkt hinauskommt, dann wird man plötzlich von dem einen Objekt angezogen. Und wenn der andere Stern eben groß genug ist, dass eben ein Teil seiner Atmosphäre über diesen Punkt hinausgeht, wird er eben von dem anderen Stern dann angezogen, dieser Masseteil. Und jetzt würde das dann auf diesen Stern drauffallen und dadurch eben erstmal natürlich beschleunigt werden und auch sehr heiß sein. Und dadurch hat man dann so eine thermonukleare Explosion, also quasi wie so eine Atombombe, hat man da unheimliche Energiefreisetzung, aber relativ lokal. Und das sieht man dann als ein aufleuchtender sogenannte Nova in solchen Systemen. Bei diesen Novae unterscheidet man jetzt mit unterschiedlichen Namen, welche Objekte da genau umeinander kreisen und diese thermonuklearen Reaktionen zünden, also dieses Wasserstoffbrennen. Das können zum Beispiel weiße Zwerge sein oder es können weiße Zwerge mit roten Überriesen in einem Binärsystem sein oder eben alle möglichen Kombinationen. Und da gibt man jeder Kombination dann einen Namen, um das ein bisschen zu unterscheiden. Es gibt dann noch die Zwergnova, die unterscheidet sich so ein bisschen von der normalen Nova, und zwar insofern, dass nicht die Materie jetzt auf den Stern direkt drauf fällt und da diese Reaktion zündet, sondern dass die Materie in die Akkretionsscheibe um den anderen Stern reinläuft und da zu einer erhöhten Reibung führt und dann da Strahlung emittiert.
Ja, es ist ein bisschen kleiner, das Ganze, ein bisschen schwächer der Effekt. Er wird nicht komplett auf dem Planeten dann dieses Nuklearbrennen zu diesem Nuklearbrennen führen quasi, sondern ja, erstmal nur in die Akkretionsscheibe, macht die dadurch deutlich heißer und lässt das dadurch entstehen.
Genau, dadurch leuchtet das ein bisschen auf. Es gibt dann natürlich noch zu der Supernova die stärkere Variante, die sogenannte Hypernova. Ja. Das ist einfach nur eine Supernova, die unter bestimmten Bedingungen stattfindet, wo dann extrem viel Energie und Leuchtkraft freigesetzt wird. Das sind also diese ganzen Spezialfälle, je nachdem, wie schwer das Objekt vorher war und welche Elemente wie vorhanden sind, da hat man dann diese Eigenschaften. Aber es sind sehr viele Details, die jetzt nicht unbedingt so relevant sind, um ein Verständnis dafür zu bekommen. Eine andere Klasse von Novae, die wunderschön ist, weil wir das vor ein paar Jahren das erste Mal beobachtet haben und verstanden haben, warum es so ist, ist die sogenannte Kilonova. Und zwar hatte man vorher diese Kilonova schon beobachtet im optischen Bereich oder im Radiobereich, aber man wusste nie, woher kommt das. Und man hatte auch diese so Gammastrahlenausbrüche beobachtet, aber konnte das nie so wirklich zuordnen. Und 2017 hat man dann erstmals diese Gravitationswellen detektiert von zwei sich umkreisenden Neutronensternen, die zusammengestoßen sind, und hat dann kurz darauf einen sowohl Gammastrahlenausbruch gesehen, als auch dann, weil man die Teleskope dementsprechend ausgerichtet hat, im ultravioletten Bereich, im sichtbaren Bereich und im Radiobereich eine Quelle beobachtet. Und all das zeigt in die gleiche Himmelsrichtung. Das heißt, man konnte mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es jetzt ein und dasselbe Objekt gewesen, was diese Emission erzeugt hat. Und was dabei eben passiert ist, man hat zwei Neutronensterne, die ineinander knallen, also miteinander verschmelzen, nachdem sie lange umeinander rotiert sind. Und dadurch bekommt man verschiedene Effekte. Man bekommt Schockwellen, die nach außen gehen, und in diesen Schockwellen werden jetzt neue Elemente erbrütet, zum Beispiel Gold und Platin können dabei entstehen, weil man da so Kernfusionsprozesse hat, sogenannte R-Prozesse, die in der Sonne nicht unbedingt stattfinden und die auch selbst in normalen Supernova-Explosionen nicht unbedingt so effizient sind. Und daher kommt zum Beispiel die Vermutung, dass ein Großteil unseres Goldes eben aus solchen Kilonovae entsteht. Gleichzeitig hat man dann auch in diesem Materialauswurf, wenn der mit dem interstellaren Medium interagiert, also mit dem ganzen Staub, der da drumherum ist, hat man sehr starke Abbremseffekte und erzeugt dann Bremsstrahlung und ionisiert Materie und also strahlt in allen möglichen Arten, eben weil da diese Energie frei wird, weil diese beiden Neutronensterne, wenn sie verschmelzen, sehr viel Materie nach außen abwerfen und die sehr stark beschleunigt ist. Natürlich hat man auch starke Magnetfelder dabei, das heißt, es ist ganz viel komplexe Physik, aber am Ende leuchtet es sehr stark und das Leuchten wird dann immer schwächer mit der Zeit und die Wellenlänge wird immer größer, weil eben diese Effekte dann immer weniger energetisch sind, weil es natürlich durchs Abstrahlen, aber auch durch Reibung mit der Umgebung Energie verliert und dann eben nicht mehr ganz so hoch energetisch abstrahlt. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, das Produkt von dieser Kilonova und diesem Zusammenfallen von den beiden Neutronensternen kann natürlich unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ein neuer Neutronenstern entsteht, der schwerer ist, oder dass direkt ein schwarzes Loch entsteht. Leider konnte man das damals nicht so gut feststellen, ob es jetzt wirklich ein Neutronenstern war, der direkt entstanden ist, oder direkt ein schwarzes Loch, weil die Sensitivität dafür einfach noch nicht ausgereicht hat. Aber was ganz interessant ist, wenn da jetzt ein Neutronenstern entsteht, kann er unterschiedliche Massen haben, je nachdem, wie er noch am Leben erhalten wird. Also das heißt, wenn die Masse eigentlich zu groß ist, dass er stabil wäre und dann zum schwarzen Loch zerfallen würde, könnte es sein, dass er sich schnell genug dreht, dass die Fliehkräfte dem quasi entgegenwirken und noch verhindern, dass er zum schwarzen Loch zerfällt und dann so einen quasi stabilen Zustand hat. Und das kann man dann noch dadurch begünstigen, dass er nicht überall gleichmäßig schnell sich dreht, sondern dass sogenannte differenzielle Rotation hat. Das heißt, einige Teile bewegen sich schneller als andere und dadurch können so Neutronensterne schwerer sein, als man das eigentlich von dem Modell erwarten würde, wenn man einfach die Masse sich anguckt. Aber das muss nicht unbedingt sehr stabil sein und es könnte dann später zum schwarzen Loch werden.
Ich würde sagen, das heißt, es könnte sein, dass der durch weiter Energieverlust oder durch Reibung einfach sich langsamer dreht. Und dann irgendwann reicht diese Fliehgeschwindigkeit quasi nicht mehr aus, dass er dem noch entgegenwirken kann und dann wird er einfach ein schwarzes Loch werden. Oder alleine durch diese inneren Dichteschwankungen kann es ja auch sein, dass ein Teilbereich irgendwann so stark ist, dass es zum schwarzen Loch wird und dann mehr oder weniger sich ausdehnt und von innen quasi das schwarze Loch diesen Neutronenstern dann auffrisst, wenn man so schön will. Ich denke, wir reden noch mal über einen ganz anderen Typ von Himmelskörpern. Es gibt nämlich richtig, richtig krankes Zeug da draußen. Richtig, richtig strange Objekte, wenn man
mit
so will.
Mit da draußen meinst du aber in der theoretischen Welt und nicht in der
draußen im Universum. Das sind Sachen, die laut der physikalischen Theorie existieren könnten. Das heißt, Gegenstand der aktuellen Forschung sind, aber die wir auf jeden Fall noch nicht gefunden haben und wahrscheinlich auch noch lange nicht finden werden. Gerade weil solche Sachen auch sehr, sehr schwer zu detektieren wären, wenn es sie geben würde. Wobei man da wirklich ein großes Fragezeichen dran machen muss. Und da gibt es ja verschiedene Sachen. Wir können jetzt auch nicht alle aufzählen, oder weil es echt kranke Theorien gibt. Ja, die String-Theorie sagt da verschiedene Objekte voraus, die es vielleicht geben könnte. Und wenn man zum Bereich der der Planck-Längen gibt, dann gibt es da richtig kranke Sachen. Aber vielleicht so ein paar, die man vielleicht wirklich irgendwann messen könnte oder erfinden könnte.
Ich glaube, eine ganz einfache Variante ist ein Quarkstern.
Ja.
Quarkstern ist quasi die nächste Stufe von einem Neutronenstern. Wenn der Neutronenstern noch ein bisschen weiter zusammengedrückt wird, dass es gerade so nicht in ein schwarzes Loch kollabiert, aber dieser Entartungsdruck von den Neutronen überkommen wird, dann wird sich so ein Quark-Gluon-Plasma produzieren. Das heißt, man hat diese freien Quarks, aus denen ja ein Neutron besteht, die da rumschwirren. Und
Neutron ist ja kein Elementarteilchen. Neutron besteht ja aus Quarks. Das ist der Punkt hier. Das heißt, wenn man genug Kraft irgendwie aufbringt, dann kann man die Neutronen selber auch nochmal aufbrechen.
Ja.
Und dann hast du einen Stern, der nicht mehr aus Neutronen besteht, sondern wirklich aus den Quarks, also aus den Bestandteilen des Neutrons besteht selber.
Das wäre dann im Prinzip ein Hadron, also ein Kernteilchen. Der ganze Stern wäre ein Kernteilchen, wie so ein Neutron, nur halt aus sehr vielen Quarks bestehen und nicht nur aus
aus drei, ja. Ein Riesenneutron, mehr oder weniger.
Ja.
Das ist,
oder Proton, wie auch immer.
Ja, also genau, ein Riesenhadron.
Genau. Das Problem dabei ist normalerweise, sind solche Quarksterne relativ instabil, also theoretisch gerechnet, und würden dann schnell in ein schwarzes Loch kollabieren. Aber es wäre wesentlich stabiler, wenn das nicht diese normalen Up- und Down-Quarks wären, aus denen ja Neutronen zum Beispiel bestehen, sondern wenn da jetzt Strange-Quarks mit drin wären oder es vor allem aus Strange-Quarks bestehen würde.
Ja,
das nennt sich dann Strange Star.
Es hört sich schon sehr strange an der Stelle auch an, was man immer wieder sagen muss, wenn es über Strange Quarks geht. Und ja, in der Tat, theoretisch wären die deutlich stabiler. Die müssten entstanden sein, auch so ganz kurz nach dem Urknall. Also es waren sehr, sehr, sehr alte Sterne, die das wären. Auch primordiale Strange Stars, wie man dann sagen würde. Die könnte es irgendwo geben und die könnte man in der Tat finden, weil die stabil genug sein könnten, sodass sie auch heute noch existieren und dass es wirklich langlebige Sterne sind.
Das Problem dabei ist, häufig würde die Dichte und der Druck nach außen hin ein bisschen abnehmen. Das heißt, typischerweise wären die dann außen nicht mehr ein Quarkstern, sondern außenrum hätte man so eine Neutronenschicht. Das heißt, es wäre unheimlich schwer, das zu unterscheiden von einem normalen Neutronenstern. Da muss man dann sehr genau hingucken.
Muss man auch den Kern eines Neutronensterns untersuchen können.
Ja,
das gucken, ist reicht schwierig. Reicht die Dichte oder die Masse eines Neutronensterns aus, dass man im Inneren noch normale Protonen hat oder Neutronen hat? Oder ob man da wirklich das Ganze schon zerlegt hat in so ein Quark-Plasma? Oh Gott, oh Gott. Quark-Plasma. Ja, also da muss man dann wirklich irgendwann unterscheiden können, aber die Frage ist wirklich, gibt es das überhaupt, existiert überhaupt so ein Riesen-Quark-Plasma? Das heißt, man kann nicht einfach nur sagen, der Stern ist so und so schwer, das heißt, im Inneren muss so ein Plasma existieren. Das muss man schon wirklich irgendwann einmal messen können, bevor man solche Annahmen macht.
Neutronen sind ja Fermionen, wie wir schon gesagt haben, und das sind ja quasi dann Fermionensterne. Jetzt gäbe es theoretisch natürlich auch dann Bosonensterne, weil warum nicht? Ne? Man muss ja halt alle Möglichkeiten ausprobieren.
Da haben wir eine Sache, die wir bei Fermionen hatten, wir gerade von diesem Pauli-Prinzip und diesem Entartungsdruck und so geredet. Das Tolle bei Bosonen ist, das haben wir alles nicht. Wenn man jetzt ein bisschen zu kleinen Teilchen und so geht, da haben wir diese Bose-Einstein-Kondensate. Das heißt, wenn wir diese Bosonenwolken extrem abkühlen, dann sind die alle im selben Zustand, was eben bei Fermionen nicht erlaubt ist, und verhalten sich dann wie so ein Teilchen mehr oder weniger. Und das kann man sich ja auch vielleicht für solche Bosonensterne vorstellen. Ja, das heißt, wir haben im Prinzip einen Riesenstern, der ein großes Bose-Einstein-Kondensat ist, was natürlich jetzt zusammengehalten wird, einfach nur aufgrund der gravitativen Anziehung. Das heißt, das wäre eine Art gravitatives Bose-Einstein-Kondensat, was hier wirkt.
Das ist natürlich schwer vorstellbar mit den Bosonen, die wir so in unserem Alltag haben. Aber wo dann die Spekulation hingehen ist, dass man jetzt ein sogenanntes Skalarfeld hat, also ein Kraftfeld, das aus Bosonen besteht, also aus Skalarteilchen. Und dass das ganze Universum durchzieht und in einem niedrigen, also in einem energetisch niedrig genugen im ausreichend niedrigen Energiezustand ist, dass es eben so ein lokal solche Bose-Einstein-Kondensate bilden kann und dann solche Bosonensterne bilden kann.
So ein Bosonfeld, was ein Skalarfeld ist und das ganze Universum durchzieht, da kennen wir eigentlich momentan nur ein Skalarfeld, und das ist das Higgs-Feld. Das heißt, das ist zum Beispiel was man sich vorstellen könnte, dieses Higgs-Boson oder das Higgs-Feld, dass sich das quasi innerhalb eines Raumbereiches so verhalten kann, dass es auf einmal gravitativ so stark wechselwirkt, dass es sowas Ähnliches wie ein Stern bildet. Aber da ist ja natürlich nicht wirklich, da sind nicht wirklich Teilchen, da ist nicht wirklich Masse. Da ist einfach nur dieses Skalarfeld, was diese Wechselwirkungen hat. Und außenrum würde sich jetzt eventuell wieder auch Masse ansammeln. Das heißt, es hätte jetzt so eine Hülle bestehend aus irgendeiner Materie, aber innen drin wäre eigentlich nichts. Da wäre Vakuum, beziehungsweise ein Skalarfeld, was anders angeordnet
aber
ist. Das sind sehr merkwürdige Sterne.
Mit einer entsprechenden Energiedichte.
Ja, genau.
Dass es wirklich ein Objekt ist. Ja, verrückte Sachen.
Genau, und ja, was aus der Stringtheorie kommt zum Beispiel etwas, das nennt sich Fastball. Also, wie nennt man das im Deutschen? So ein Fusselball vielleicht an der Stelle.
Könnte man sagen.
Ja, das heißt, in der Stringtheorie habe ich ja als kleinste Einheiten nicht irgendwelche Elementarteilchen, sondern kleine Strings. Und die könnte ich mir jetzt vorstellen als so kleine Fusselfäden oder sowas. Und da probiert die Stringtheorie so ein bisschen das Informationsparadox der momentanen Physik so aufzudecken, der schwarzen Löcher vor allem. vor allen Dingen. Da haben wir das Problem, wenn alles, was in ein schwarzes Loch geht an Informationen, ist nachher verloren. Das heißt, das, bei der aktuellen Theorie, selbst wenn die schwarzen Löcher strahlen sollten, aufgrund der Hawking-Strahlung, so nennt man das, dann ist die rein thermisch. Das heißt, da kommen eigentlich keine Informationen mehr drin vor. Man kann nicht mehr erkennen, was mal reingefallen ist ins schwarze Loch. Und das ist ein großes Problem, weil eigentlich würde man gerne Informationserhaltung haben. Das heißt, jede Information sollte irgendwie gespeichert bleiben in so einem schwarzen Loch. Und diese String-Theories sagt, vielleicht sind da gar keine schwarzen Löcher, sondern es sind diese Fuzzballs. Das heißt, diese ganzen kleinen Strings sammeln sich mehr oder weniger an und die dehnen sich jetzt aus auf die Größe des Ereignishorizonts des schwarzen Loches. Ja, das heißt, man würde trotzdem nach außen hin nicht den Unterschied mehr oder weniger sehen, aber innen drin wären diese ganzen kleinen Fuzzstrings und die würden nachher die Information erhalten, weil die steckt da jetzt weiterhin drin und wenn die jetzt irgendwas aussenden, dann würden auch nur diese Strings wieder rauskommen und die hätten noch genau die Information, die auch mal reingefallen ist und damit hätte man das Informationsparadoxon so ein bisschen gelöst. Das sind natürlich auch Sachen, die noch nicht gemessen werden können. Und wo man mal gucken muss, ob sich die String-Theorie an der Stelle irgendwann mal bewahrheitet. Momentan spricht ja eher sehr viel gegen die String-Theorien, weil man ja alle schönen Sachen, die man mal vorhergesagt hat und vielleicht messen könnte, nicht gemessen hat. Ja, auch sowas wie Supersymmetrie wurde bisher noch nicht gemessen. Das heißt, diese Theorien sind eigentlich so ein bisschen gerade eher im Abklingen, was die theoretische Physik angeht. Aber vielleicht existiert trotzdem sowas wie so ein Fastball und hat dann, ja, die Informationserhaltung im Universum gerettet.
Das wäre schon ziemlich interessant.
Ja, ich glaube, das sind genug crazy Sachen, die wir jetzt uns erstmal angeguckt haben im Universum. Was wir noch nicht betrachtet haben, ist eine ganz andere Klasse. Das sind die Riesenobjekte mehr oder weniger des Universums. Die großen Sternhaufen, die großen Ansammlungen. Da gibt es auch verschiedene Klassen, verschiedene Arten, wie sich Sachen ansammeln können.
Genau, das sind dann so diese, zum Beispiel Galaxien ist ein Thema und auch diese noch großräumigere Struktur des Universums. Da werden wir nochmal eine eigene Folge drüber machen.
Ja, wir haben gemerkt, Astronomie kommt auch gut an bei euch. Wir hoffen, da haben wir uns nicht vertan. Und da kommen immer sehr viele Fragen zu und sehr viele Wünsche, dass wir da in dem Bereich mehr Themen machen. Dementsprechend glaube ich noch eine weitere Folge über diese großen Objekte, Galaxien, Supergalaxiehaufen, große Strukturen, die man in der kosmischen Hintergrundstrahlung erkennen kann und solche Sachen, dass wir da nochmal eine eigene Folge drüber machen. Wir hoffen, euch hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht. Uns hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Jannis ist sehr viel bewanderter als ich in dem Thema, deswegen hat er heute sehr, sehr viel geredet. Mhm. Ich habe ihn einfach mal reden lassen, finde ich sehr, sehr gut. Habe ich auch ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr weitere Fragen habt zu der heutigen Folge oder allgemein oder wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns wie immer einfach eine E-Mail, Social Media oder was uns am liebsten ist bei Patreon, wenn ihr uns da noch ein bisschen finanziell unterstützt. Ansonsten wie immer noch eine schöne Woche von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.